Herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen und Bürgermeister. Auch heute bleiben wir auf der Jahreskonferenz des Netzwerks. Mein Name ist Henning Reichert-Bitzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen.
Und ich bin Alexander Lehmann, Referent beim Netzwerk. Nachdem wir in der vergangenen Folge die Keynote von Christian Wulff gehört haben, folgt nun die dazugehörige Podiumsdiskussion.
Gemeinsam mit Ricarda Lang, Felix Zweier und Dominik Brasch spricht er über Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt, politische Streitkultur und die zunehmenden Anfeindungen gegen Menschen, die Verantwortung übernehmen.
Ein Gespräch über die Herausforderungen unserer Zeit, aber auch über Zuversicht und den Wert demokratischen Engagements. Und damit direkt hinein in die Aufzeichnung.
Ja, ich freue mich jetzt sehr, die Abschlussdiskussionsrunde zu moderieren zum Thema Demokratie und Zusammenhalt. Herr Bundespräsident AD, Herr Wulff hat uns ja schon einen sehr passenden Einstieg dazu gegeben. Ich würde jetzt einmal kurz Sie noch einmal vorstellen. Frau Ricarda Lang, seit 2021 ist sie Mitglied im Deutschen Bundestag und sitzt dort im Ausschuss für Arbeit und Soziales, im Petitionsausschuss und stellvertretend auch im Haushaltsausschuss. Von 2022 bis 2024 war sie die Bundesvorsitzende der Grünen. Und Sie hatten ja geschrieben, dass Sie ganz gerne ein kurzes Eingangsstatement zu dem Thema so halten würden. Vielleicht können Sie in ein paar Sätzen sagen, was Ihnen beim Thema Demokratie und Zusammenhalt besonders wichtig ist.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und Herr Wulff, an vielen Stellen haben Sie mir aus dem Herz gesprochen und vieles vorweggenommen, was das Eingangsstatement deutlich leichter macht, das nochmal weniger Minuten hat als 15 bis 20 Minuten. Ich bin wahrscheinlich ähnlich alt wie einige hier im Raum, also ein Kind der 90er Jahre. Und wir sind ja sehr stark aufgewachsen mit der Erzählung vom Ende der Geschichte, also der Vorstellung, dass die Zeit der großen Systemkonkurrenzen vorbei ist und dass sich Stück für Stück in der ganzen Welt mit der Marktwirtschaft Freiheit und Demokratie ausbreiten werden. Und jetzt stehen wir da 30 Jahre später und ganz so ist es ehrlicherweise nicht gekommen. Wir haben neue Systemkonkurrenzen mit China, zunehmend auch mit den USA und wir müssen vieles an demokratischem Fortschritt verteidigen, an bestimmten Stellen auch neu erkämpfen. Und ich glaube, dass die kommunale Ebene dabei eine zentrale Rolle einnimmt, weil es natürlich der Ort ist, wo Politik am erfahrbarsten und am nächsten für Menschen erlebbar ist. Und gerade in einer Zeit, wo doch das Bild der Politiker, Sie haben das gut ausgeführt, eher im Sinne von die da oben, die weit weg von mir sind, ist diese Frage der kommunalen Ebene eigentlich die zentrale, wenn es um demokratische Handlungsfähigkeit geht. Ich glaube, an vielen Stellen müssen wir Regeln, Gesetze ändern, damit sie auch tatsächlich handlungsfähiger wird. Da werden wir ja gleich in dem Panel nochmal sprechen. Ich hatte aber, wenn wir auf das Thema Anfeindung und Demokratie schauen, zwei Erlebnisse in den letzten 3 Jahren, die mich da sehr nachdenklich gestimmt haben. Das eine haben vielleicht einige von Ihnen mitbekommen, das war der Aschermittwoch der Grünen in Biberach vor 2 Jahren, den wir nicht durchführen konnten, weil es davor Demonstrationen gab und die Polizei der Überzeugung war, dass es zu gefährlich wäre, nicht nur für die sprechenden Teilnehmer, sondern auch für die Zuschauer, die dorthin kommen. Und für mich das Besorgniserregend in diesem Moment war, dass auch Winfried Kretschmann als damaliger noch Ministerpräsident von Baden-Württemberg angekündigt war. Das heißt, ein gewählter Vertreter des Staates konnte eine Veranstaltung, wo er zu Bürgerinnen und Bürgern spricht, nicht mehr durchführen. Das ist kein Normalzustand und das ist auch nichts, an das wir uns gewöhnen sollten. Und gleichzeitig hat mir vor ein paar Monaten meiner Bürgermeister, nicht meiner im Possessivfilm gemeint, sondern in meinem Wahlkreis in Backnang, der Maximilian Friedrich erzählt, beziehungsweise hat das auf seiner Bürgerveranstaltung erzählt, wie nach einem Bürgerdialog er bei ihm am Auto sie festgestellt haben, zum Glück bevor er und seine Frau losgefahren sind, dass die Reifen aufgeschnitten wurden. Das heißt, dass konkret nicht nur angefeindet wurde im Netz, sondern die Gesundheit, das Leben von ihm und seiner Familie gefährdet wurde. Und sowas macht nicht nur mit diesem einzelnen Bürgermeister etwas, es macht was mit allen, die sich überlegen, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Es macht was mit allen, die sich überlegen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Denn viele was auf der kommunalen Ebene passiert, sind nicht nur ihre Jobs, die so wichtig sind, sondern es ist das ehrenamtliche Engagement von Menschen, die das noch neben Arbeit, neben Familie her machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir es hinbekommen. Und deshalb freue ich mich auch so, dass Sie ein parteiübergreifendes Netzwerk sind, an diesen Stellen stärker als Demokraten uns zu unterstützen, solidarisch miteinander zu sein. Ich bin nicht aus Zucker gemacht. Mit mir kann man sich gut streiten. Das habe ich gerade eben erst zum Thema Arbeitszeit im Deutschen Bundestag getan. Ich glaube sogar, manchmal ist es gut, wenn die Unterschiede zwischen den demokratischen Parteien wieder sichtbarer werden. Denn wir sind nicht alle ein Einheitsbrei, die alle dasselbe wollen. Wir haben große Unterschiede, ob es um Klimaschutz oder um Wirtschaft geht. Und die sollten wir auch austragen. Aber eines muss klar sein, wenn einer oder eine von uns von den Feinden der Demokratie angegriffen wird, dann stehen alle demokratischen Kräfte zusammen. In diesem Sinne, ich freue mich, hier zu sein.
Ja. Vielen Dank. Bevor ich jetzt weitergehe in der Vorstellungsrunde, eine kurze Anmerkung. Frau Kerstin Klein kann leider nicht anreisen. Die war ursprünglich eingeladen, die ARD-Korrespondentin aus den USA. Die ist auf halber Strecke in Island hängen geblieben und hat den Anschlussflug verpasst. Lässt sie aber alle sehr herzlich grüßen. Genau. Deshalb komme ich jetzt einmal zu unserem nächsten Gast, Felix Zweier. Herzlich willkommen. Sie sind der einzige deutsche Schiedsrichter, der bei der WM im Sommer dabei sein wird. Ich habe jetzt so ein paar kleine Stationen aus Ihrem Lebenslauf mir rausgesucht, die das ein wenig unvollständig wiedergeben. Aber ja, Sie sind seit 2004 DFB-Schiedsrichter, seit 2009 leiten Sie Bundesligaspiele, waren 2024 unter anderem Heimschiedsrichter bei der EM in Deutschland. Und Sie haben mir vorab freundlicherweise ein kleines Statement zugeschickt, das ich jetzt zum Thema einmal vorlesen würde. Und zwar: Resilienz als Top-Schiedsrichter ergibt sich vor allem daraus, öffentliche Kritik, Anfeindungen und Ungerechtigkeiten durch ein eindeutiges Rollenverständnis und eine klare eigene Philosophie und Strategie in Konzentration, Kraft und Fokus umzuwandeln. Es gilt, aus Akzeptanz für das Unvermeidbare die Stärke abzuleiten, sich nicht irritieren, ablenken oder von seinem direkten Weg abbringen zu lassen. Es hilft mir sehr, das eigene Ego der Sache, also dem Spiel, unterzuordnen. Und ich denke, das ist ein Credo, was auch für die Kommunalpolitik gilt, was wir sicher gleich noch ein bisschen näher besprechen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Danke.
Ja, dann last but not least, Herr Dominik Brasch, sicher Ihnen allen bekannt als erster stellvertretender Bundesvorsitzender des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen. Er ist seit fast 8 Jahren Bürgermeister in Bad Sodensalmünster in Südosthessen und ja, hat vorher vor seiner Amtszeit im Polizeipräsidium Südosthessen als Sachgebietsleiter Einsatz gearbeitet, war aber auch bei der hessischen Bereitschaftspolizei tätig. Und Sie haben mir Folgendes zum Thema geschrieben: Die Vertrauenskrise der Demokratie ist real und die Zahlen sind auch ernüchternd. Das Vertrauen in Parteien, Parlamente und Bundesinstitutionen befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Auf kommunaler Ebene hält es sich noch. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind die letzten Galionsfiguren dieses Vertrauens. Nicht, weil wir bessere Politikerinnen und Politiker sind, sondern weil wir greifbar sind und Rechenschaft ablegen müssen. Zum Beispiel beim Bäcker, Sportverein oder in der Schule. Herr Brasch freut sich, mit so erfahrenen Stimmen auf dem Podium heute zu sitzen und möchte eine Perspektive mit einbringen, die in großen Debatten über die Demokratie eben oft zu kurz kommt. Und das ist die kommunale, die uns hier natürlich auch interessiert. Die Ebene, auf der Menschen nicht Bürgerinnen und Bürger sind, sondern Nachbarn. Ja, herzlich willkommen. Ja, in den Eingangsstatements oder auch in der Keynote sind natürlich jetzt schon sehr viele verschiedene Perspektiven auf das Thema zum Tragen gekommen. Zum Anfang würde ich Sie gerne einmal fragen: Demokratie lebt natürlich von der Auseinandersetzung, aber auch davon, dass man trotz der unterschiedlichen Perspektiven dann gemeinsame Regeln am Ende akzeptiert. Wie kann denn die Politik, aber vor allem auch die Kommunalpolitik dazu beitragen, dass wieder aus Gegensätzen mehr Zusammenhalt entsteht? Herr Wulff, mögen Sie einmal beginnen.
Ich dachte, jetzt kommt der Bürgermeister aus. Der hält das Pulver trocken. Ja, ich denke tatsächlich, dass man Orte braucht, wo Menschen zusammenkommen. Ich bin ja auch Präsident des Deutschen Chorverbandes und da erfahre ich immer wieder von einsamen Menschen, dass für sie die Chorprobe im Lauf der Woche der Höhepunkt der Woche ist. Und ansonsten kann man beobachten, dass manche Menschen beispielsweise dann einkaufen, wenn am meisten einkaufen, obwohl sie selber entscheiden können, wann sie einkaufen. Sie wollen dann im Supermarkt sein, wenn da viele sind und nicht zu Zeiten, wo da wenig sind. Und es soll Supermärkte geben, wo es eine extra Schlange gibt für Menschen, die das Gespräch suchen, wo man also nicht auf die Zeit achtet, sondern wo man ein bisschen schnacken kann, wo man mitkriegen kann, was der vorher erzählt, was die Kassiererin erzählt. Es gibt also einen Mangel an persönlichen Begegnungen, persönlichem Austausch. Und Sie können das bei politischen Veranstaltungen beobachten. Wenn viele zu Wort gekommen sind oder sich hätten melden können und hätten zu Wort kommen können, dann sind die viel zufriedener mit dem Verlauf der Veranstaltung, als wenn da Frontalunterricht geboten wird. Und das kann hochklassig sein. Das kann wie heute sein. Super Beiträge, super Leute auf dem Podium, ganz toll, wissenschaftlich, intellektuell. Und trotzdem werden Sie ehrlich sagen, wenn wir gleich das ganze Plenum öffnen und alle von Ihnen was sagen könnten, auch gar nicht alle machen werden, dann ist die Zufriedenheit, nach Hause zu fahren, größer. Und das sollte uns zu denken geben, dass wir einfach uns überlegen müssen, wie gehen wir damit um, dass diese Einkaufszonen so enorm unter Druck geraten. Wie schaffen wir es, dass in einem Dorf die Leute sagen, ich gehe zu der Buchhandlung, damit sie erhalten wird und bestelle da das Buch? Wie kann man es hinkriegen, dass von da die Bücher einigermaßen so schnell kommen, wie sie über Amazon kommen? Ich meine, es ist ja eine Tücke, dass man wirklich immer wieder erlebt, über Amazon hat man es am nächsten Tag im Briefkasten und im anderen Fall muss man es zum Teil selber abholen. Es kommt aber erst 3 Tage später. Und es ist ja auch ein Irrsinn, dass Internethandel im Grunde genommen finanziell einfach unglaublich begünstigt ist, weil der Internethändler kriegt die Bücher billiger als der Buchhändler. Und der Buchhändler muss die Mieten bezahlen, die Mitarbeiter die Ausbildung bezahlen. Was aber eine Funktion, ein Blumengeschäft hat, wenn ein Florist irgendwo stirbt, nach 30 Jahren zumacht, was ist da los im Dorf? Und heute gibt es in jedem Supermarkt günstig Blumen, also gibt es immer weniger Floristen. Nur noch bestimmte in bestimmten Stellen. Das sind so, und das geht schleichend. Das merkt man nicht so richtig, weil das geht jeden Tag ein bisschen und die machen nicht auf alle auf Mal zu. Aber da wieder Räume zu schaffen, Plätze bereitzustellen, Rathäuser so umzugestalten, dass sich da Menschen treffen können, Räume haben, wo sie sich treffen können, ohne Konsumzwang, wo die Leute kommen, ohne was verzehren zu müssen. Wir haben auch die Gastronomie zum Teil stranguliert, ganz entgegen ihrer Meinung mit dem Mindestlohnthema, weil natürlich manche Leute, die kein Wort Deutsch können, in Gastronomie eingebürgert wurden und gearbeitet haben und als Tellerwäscher angefangen haben und dann froh waren, wenn sie vielleicht 10 € die Stunde gekriegt haben, aber Kontakte gehabt haben und Deutsch gelernt haben und dann irgendwann 15 oder 20 Euro bekommen haben. Heute können viele Leute auf dem Land Leute für 15 brutto 17 Euro die Stunde nicht beschäftigen und Kommunions- und Konfirmationsfeiern ausrichten. Vielleicht müssen wir da auch Zuschusssysteme machen oder so, dass Gemeinden gastronomische Angebote aufrechterhalten. Aber dieses Zusammenkommen, Feiern, mit Generationen reden, dann kann man den Opa einfangen, der noch dummes Zeug erzählt, oder auch den Enkel. Ich will das nicht generativ entscheiden. Aber dieses Einfangen von Leuten und sie nicht abdriften sehen am Bildschirm unter Einfluss von Echokammern, das sind Themen, die man vor Ort angehen kann. Und da muss man sich einen Ort angucken, die Dörfer angucken, die Gemeinschaft, die Fußgängerzone. Was kann man da machen? Also ich habe Sachen erlebt, als ich jung war in Bad Harzburg mal. Ich habe gesagt, was kann man hier machen bei Regen? Da haben die gesagt, da gibt hier nur eine Spielhalle. Und es gibt noch im Park eine Tischtennisplatte, aber Tischtennisschläger müsste man schon selber mitbringen. Und das war das Angebot dann für junge Leute damals. Heute ist das sicher noch problematischer geworden. Aber man muss Angebote schaffen, wo Leute vielleicht auch ein bisschen unter Betreuung, dass da einer ist, ein Jugendpfleger ist oder so, einfach in die Gesellschaft, in das Leben integriert werden. Und das da müssen wir mehr Herzblut vergeben.
Ja, vielen Dank. Es ist ja gerade auch schon angeklungen, wenn wir jetzt über das Thema Demokratie und Zusammenhalt sprechen, geht es natürlich auch um die Bereiche, wo wir immer weniger demokratisches Verständnis merken, wo der Zusammenhalt geringer wird, wo es demokratiefeindliche Tendenzen gibt. Das ist ja nun zunehmend auch nicht mehr nur an den Rändern, sondern geht immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Vielleicht Herr Brasch einmal, was können denn vor allem Kommunalpolitiker tun, um da etwas entgegenzusetzen?
Also ich glaube, dass in dieser Frage unsere größte Herausforderung auch unsere größte Stärke sein kann. Wir sind auf der kommunalen Ebene sicherlich immer wieder mit den verschiedensten Charakteren, mit den verschiedensten Strömungen zugange in ganz alltäglichen Situationen, wie auch im Eingangsstatement erwähnt, und können dem nicht aus dem Weg gehen. Deswegen sage ich, das gehört zu unseren größten Herausforderungen. Es geht bis hin zu persönlichen Anfeindungen und Angriffen im Extremfall. Aber ich glaube, es ist Gott sei Dank noch im allergrößten Teil nur der Einzelfall, dass es so extrem wird. Aber es wird häufig unangenehm und da eine klare Haltung zu haben, wie beispielsweise ein erfahrener Schiedsrichter, auch als kommunaler Amtsträger oder Amtsträgerin, ein Stück weit dem auch ja Stirn zu bieten, entgegenzuhalten, die Menschen aber auch ernst zu nehmen und zuzuhören. Egal, welche Meinungen da teilweise breitgetreten werden, kann es auf der kommunalen Ebene aus meiner Erfahrung, und ich glaube, das werden hier viele teilen, nicht die Lösung sein, komplett zuzumachen, jemanden vielleicht auch abzustempeln voreilig und zu sagen, okay, der Mensch hat eine andere Meinung, die ordne ich vielleicht auch in eine gewisse Ecke ein, mit dem rede ich nicht mehr, den nehme ich nicht mehr ernst, weil wir verstärken damit das, was momentan im Land passiert, und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir die kommunale Ebene in ihrer Resilienzfähigkeit stärken. Finanziell ist das eine, da werden wir sicherlich noch drauf kommen, weil das macht viel aus. Aber auch am Ende, ja, diejenigen, die den Hut aufhaben, das sind die Kolleginnen und Kollegen, wie sie hier sitzen, auch im Umgang mit solchen teilweise wirklich belastenden Situationen noch mehr zu schulen, zu stärken, Netzwerke zu bieten wie unseres, so dass wir die Fähigkeit überhaupt erst haben, da mit unserer Bevölkerung zu arbeiten, unsere Bevölkerung, sage ich mal, auf dem richtigen Weg zu behalten, das ein oder andere Schäfchen vielleicht auch wieder zurückzuholen in die Mitte unserer demokratischen Gesellschaft, dass aber vieles erodiert. Das ist das, was wir täglich wahrnehmen. Ich glaube, in unterschiedlichen Ausprägungen, hier sind ja Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet dabei und gerade die letzten zwei Tage haben wir dazu sehr interessante Gespräche geführt. Es sind viele, die auch diese Sorge teilen, die jeder hier schon zum Ausdruck gebracht hat, und sage deswegen aus vollster Überzeugung, am Ende glaube ich fest daran, es ist nur die kommunale Ebene, die unser Land, wenn sie stark ist, auch zusammenhalten kann. Bin aber auch bei Ricarda, am Ende müssen wir das gemeinsam machen. Ich habe in meinem Eingangsstatement ja auch etwas spitzer formuliert, wir sind die letzten Galionsfiguren, das soll überhaupt nicht überheblich klingen, sondern das ist irgendwo der Eindruck, weil wenn wir mit den Menschen sprechen und von Landes- oder Bundespolitik gesprochen wird, dann in 9 von 10 Fällen negativ, wenn wir mal ehrlich sind. Und ihr kennt viele Kolleginnen und Kollegen, die sich dem auch mittlerweile angeschlossen haben und kein gutes Haar mehr an Landes- und Bundespolitik lassen. Inhaltliche Kritik ist immer berechtigt und wichtig, aber dieses Verächtlichmachen von Institutionen, gerade von Landes- und Bundesebene, kommt teilweise auch aus unseren eigenen Reihen. Und von daher ist das noch ein zweiter Teil, den ich heute mit einbringen will. Auch das müssen wir uns bewusst machen. Auch wir haben eine Verantwortung, die über unsere eigene Gemeindegrenze hinausgeht, in der Art und Weise, wie wir unser Amt führen, in der Art und Weise, wie wir mit den Menschen auch sprechen.
Ja, Herr Zwar, ja, unterschiedliche Perspektiven, Auseinandersetzungen, aber auch Regeln, an die man sich halten muss, gelten natürlich auch im Fußball. Was können Sie denn aus Ihrer Arbeit mitgeben? Was lässt sich übertragen auf den Umgang mit demokratiefeindlichen Tendenzen in der Kommunalpolitik?
Ich merke, dass ich bei weitem naturgemäß nicht ganz so breit aufgestellt bin wie meine Mitredner. Und trotz allem glaube ich, dass ich gerade in dem Bereich zuhören, Statements setzen, auch dagegenhalten oder eben auch mal Menschen mitzunehmen, Erfahrungen mache Woche für Woche, die sehr, sehr massiv auf mich eintreffen, nicht tagtäglich und nicht in der Bandbreite, sondern sehr auf den Punkt gebracht in Fußballstadien bei Einzelfallentscheidungen. Und das, was ich jetzt aufnehme und wahrnehme, ich bin tatsächlich in meiner Rolle, so verstehe ich mich auch als Schiedsrichter, nicht derjenige, der gerne und zwangsläufig Statements setzt, aber manchmal aufgrund der Aufgabe, Regeln umzusetzen und den dann auch, oder einem Spiel, ist die Demokratie an sich, das Gemeinleben mit dem Spiel zu vergleichen, ist schwierig, aber nichtsdestotrotz einen gewissen Rahmen herzustellen, das ist die Aufgabe und der habe ich mich letztendlich auch untergeordnet. Ich höre ganz, ganz viel zu. Es ist etwas, was ich auch als Schiedsrichter im Laufe meiner Karriere auch vor allem durch Rückschläge gelernt habe. Ich höre viel zu, höre auch Menschen zu. Und da bin ich bei Ihnen, den ich im ersten Moment vielleicht gar nicht zugetraut habe, dass Sie einen Beitrag leisten können zu dem, was meine Aufgabe ist und was ich tue. Aber daraus entstehen einerseits Perspektiven, andererseits Erwartungen, und es hilft mir, unwahrscheinlich mich selbst zu hinterfragen und auch mich selbst weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass dieses Zuhören, und da rede ich jetzt auch aus einer anderen Perspektive als meine Mitredner, etwas ist, was unglaublich wertgeschätzt wird von Menschen, die einem begegnen, auch von Menschen, die einem vielleicht im ersten Moment feindselig oder zumindest sehr kritisch gegenübertreten, sie aufzunehmen, sie anzuhören. Dann aber, und auch das ist ein ganz großer Erfahrungswert, den ich im Laufe der Jahre gemacht habe, dann aber auch mit einer ganz klaren eigenen Haltung dagegen stehen und diese Haltung tatsächlich auch vertreten und vertreten zu können, sie durchaus aber auch weiterzuentwickeln. Und ich sehe den Zusammenhang, den ich tatsächlich auch eingangs bei der Einladung hinterfragt habe, was kann ich beitragen und warum bin ich hier, und habe dann versucht, Parallelen festzustellen. Die werden immer deutlicher, wenngleich ich sehe, dass die Bandbreite eine völlig andere ist, aber unter Umständen auch die Massivität. Wenn 70.000, 80.000 in einem Moment innerhalb von 30 Sekunden auf einen eingehen, das ist eine ganz besondere Herausforderung, genau. Aber eben auch die, wenn sowas vielleicht über ein Berufsleben hinweg tagtäglich immer wieder passiert, gleichermaßen in der Öffentlichkeit, gleichermaßen schwierig, sicher auch ähnlich tiefgehend die Situation beim Einkaufen, und das ist der Sichtbarkeit tatsächlich geschuldet, die erlebe ich auch in den meisten Fällen. Das ist die Erfahrung, die ich mache. Bin ich außerhalb eines Fußballstadions, sind die Menschen mir gegenüber sehr positiv eingestellt und sehr interessiert und eher an einem Foto interessiert mit mir und nicht mit meinem Einkaufswagen. Im Stadion dreht sich das Blatt, und dann bin ich in meiner Rolle einerseits, muss in dieser Rolle ganz offensichtlich aber auch herhalten für den Frust, die Wut, die Kritik und die Emotionen aller anderen.
Frau Lang, ist das auch Ihr Standpunkt, also zuhören, aber auch klar die eigene Perspektive vertreten? Was würden Sie dazu sagen, wie sich demokratiefeindliche Tendenzen, wie man diesen begegnen muss?
Ich glaube durchaus, dass wir da im Bund auch was von der kommunalen Ebene lernen können. Wir haben ja gerade eine veritable Vertrauenskrise, wenn wir auf die jetzige Regierung schauen. Und in normalen Zeiten könnte man da als Opposition daneben sitzen und sich irgendwie klammheimlich darüber freuen. Aber wir leben nicht in normalen Zeiten, ne? Weil im Moment führt das nicht dazu, dass es einen Vertrauensverlust oder Enttäuschung mit einer aktuellen Regierung gibt und das Gefühl von, ach, andere demokratische Parteien würden es besser machen, ne? Sondern bei vielen Menschen ist gerade ein Gefühl von, die letzte Regierung hat es nicht hinbekommen, die jetzige Regierung bekommt es nicht hin und zukünftige demokratische werden es wie auch nicht hinbekommen. Und das heißt, man wendet sich komplett ab vom demokratischen System. Und jetzt kann man natürlich sagen, in der Ampel, wir waren irgendwie alle Steppen, und in der jetzigen Regierung, das sind alle Steppen und deshalb kriegt es niemand hin. Aber vermutlich liegt doch auch ein bisschen was tiefergehendes Strukturelles dahinter, wenn so viele verschiedene Parteien in verschiedenen Konstellationen immer wieder die gleichen Probleme haben. Und ich habe mich oft gefragt in den letzten Jahren, wenn ich im Land unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass sowohl der politische Streit als auch der politische Kompromiss komplett in Verruf geraten sind. Also während gestritten wurde, war die Rückmeldung, was ist denn los mit euch, ihr seid doch keine Kinder, jetzt einigt euch doch endlich mal. Und in dem Moment, wo ein Kompromiss gefunden wurde, war die erste Frage, ja, aber es ist doch gar nicht eure Ausgangsposition, wie konntet ihr denn so eure Ideale verraten? Und das ist ja ein bisschen absurd, weil demokratischer Streit ist notwendig in einer Demokratie. Also die Wählerinnen und Wähler wählen an einem Sonntag unterschiedliche Parteien, weil sie für unterschiedliche Positionen stehen. Und auch der demokratische Kompromiss, das muss ich Ihnen nicht erklären aus der Kommunalpolitik, ist sowas wie das Schmiermittel der Demokratie. Ohne kann es gar nicht funktionieren. Und ich habe mich gefragt, warum ist beides so in Verruf geraten? Und ich habe das Gefühl, es liegt daran, dass viele Bürger den Eindruck haben, bei beiden geht es nicht mehr wirklich um sie, sondern vor allem um das Gewinnen und Verlieren zwischen den Parteien. Und das ist eine Entwicklung. Sie haben vorher die Medien angesprochen und die Presse. Ich würde ja auch sehr mitten die Verantwortung nehmen. Nicht im Sinne eines Abgebens an Verantwortung, die böse Presse ist schuld, sondern weil ich glaube, dass sich da ein Ping-Pong zwischen Politikern und Journalisten ergeben hat, wo sich eine Blase spannt, die in einer Logik des politischen Betriebs denkt, wo die Hauptfrage immer ist, ist das jetzt ein Gewinn für Friedrich Merz? Ist es ein Verlust für Robert Habeck? Kann sich das Christian Lindner anrechnen oder muss dafür jetzt Olaf Scholz den Preis zahlen? Ganz ehrlich, das juckt da draußen niemand. Also wenn ich im Land unterwegs bin, wer werde ich da auch nie drauf angesprochen. Und Ihnen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen in den vielen Gesprächen, die Sie mit Bürgern haben. Da wird man nicht gefragt, ist es ein roter Erfolg, ein gelber Erfolg, ein schwarzer Erfolg, ein grüner Erfolg. Die Leute wollen wissen, wie funktioniert's, wer bezahlt's und was heißt es für meine Familie. Und ich glaube deshalb, und das ist schon meine Erfahrung, ich glaube auch daher kommt ein noch größeres Vertrauen, dass es auf der kommunalen Ebene durchaus gibt, dass das da noch weniger stark der Fall ist, dass wir es hinbekommen müssen, von dieser Logik des Gewinnen und Verlierens in der Politik wegzukommen, weil sonst verliert da nur einer und das ist gerade eigentlich unser demokratisches System. Ja, auch das ist vorhin schon angeklungen, Anfeindung, körperliche und verbale Gewalt gegen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Es gibt eine Studie der Körber-Stiftung, die jetzt vor wenigen Wochen erschienen ist, die Sie wahrscheinlich viele von Ihnen auch kennen. Da war jetzt ein Ergebnis, dass 40% der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Erfahrung gemacht haben, dass sie selbst angefeindet wurden, Übergriffe erlebt haben oder dass in ihrem Umfeld der Fall gewesen ist. Da würde ich Sie jetzt einmal auch ganz gerne noch dazu befragen, Frau Lang. Sie hatten also auch selbst, vor allem in Ihrer Zeit, als Sie Grünen-Vorsitzende waren, auch immer wieder mit Beleidigungen und auch sogar Morddrohungen zu tun. Diese Erfahrung machen ja leider auch viele Menschen in der Kommunalpolitik oder die das Bürgermeisteramt innehaben. Was können Sie denn aus der Zeit den Kollegen und Kolleginnen aus der Kommunalpolitik mitgeben? Und gleichzeitig auch die Frage, wie groß ist so Ihre Sorge, dass auch einen großen Effekt auf den Nachwuchs in der Kommunalpolitik hat?
Sehr groß. Also wir erleben das jetzt schon. Ich hatte immer wieder die Erfahrung in den letzten Jahren, dass ich, oft waren es junge Frauen, aber nicht ausschließlich, mit Menschen geredet haben, die mich gefragt haben, Ricarda, wenn Sie bei mir aus der Partei waren oder Frau Lang, wenn Sie mich ein bisschen weniger kannten, kannst du mir versprechen, dass wenn ich hier kandidiere, dass mir das nicht passieren wird? Und ich konnte das nicht versprechen, weil ich wollte ja nicht anlügen. Ich wollte ja nicht ins offene Messer laufen lassen. Das heißt, ich musste ehrlich sagen, nein, das kann ich dir nicht versprechen. Ich kann dir versprechen, dass du nicht allein damit stehen wirst. Ich kann dir versprechen, dass wir solidarisch damit sein werden, dass wir uns neben dich stellen und im Zweifel auch vor dich stellen. Aber natürlich ist das gerade bei ehrenamtlichem Engagement, ich meine, das machen viele Leute neben Kinder großziehen, arbeiten, Schwiegereltern pflegen, das ist eh schon eine große Hürde, da noch ein ehrenamtliches Engagement anzunehmen. Und wenn ich dann weiß, statt Wertschätzung gibt es dafür im Zweifelsfall auch noch Morddrohungen, wird die Hürde noch viel, viel größer. Was ich ganz persönlich für mich immer eine Schwierigkeit fand oder vielleicht auch so ein Spannungsfeld oder einen schmalen Grat, das, was du vorher auch angesprochen hattest, auf der einen Seite muss man sich in gewisser Weise ein dickes Fell wachsen lassen. Also man muss bei bestimmten Dingen abhärten, weil wenn ich alles an mich rankommen lassen würde, dann könnte ich gar keine Politik mehr machen, weil ich den ganzen Tag nur mit diesem schwarzen Loch an Hass beschäftigt wäre. Und auf der anderen Seite muss man sehr vorsichtig sein, dass die Rüstung nicht so dick wird, dass man gar nichts mehr an sich rankommen lässt. Weil nicht jede Kritik, auch wenn sie unhöflich formuliert ist. Also ich bin Bundestagsabgeordnete, man darf mich kritisieren, man soll mich kritisieren, das muss nicht immer wahnsinnig freundlich formuliert sein. Nicht jede Kritik ist irgendwie ein Hassangriff und auch nicht jede Kritik einer Frau ist Frauenfeindlichkeit. Und ich glaube, hier das auszuhalten, auf der einen Seite nicht alles an sich rankommen zu lassen, auf der anderen Seite nicht so abzuhärten, dass man das, was man mitbekommen sollte, an Rückmeldung aus der Bevölkerung, dass man das gar nicht mehr an sich rankommen lässt, das fand ich eine große Aufgabe. Und natürlich kommt dazu, das hatten Sie in Ihrer Keynote angesprochen, auch das Netz. Wir haben uns in den letzten Jahren, finde ich, sehr stark fokussiert auf die Strafverfolgung des Einzelnen. Also Max Mustermann sitzt nachts am Computer und schreibt da was über Ricarda Lang rein. Und ich finde das auch richtig, dass es Strafverfolgung bei real strafrechtlich relevanten Aussagen gibt. Also nicht bei Schwachkopf, aber bei Morddrohungen, bei Vergewaltigungsdrohungen. Weil das Netz ist kein wilder Westen, in dem es keine Regeln gibt. Aber das Hauptproblem ist ja nicht Max Mustermann, sondern das sind eigentlich Algorithmen, die eine Form von Hass, eine Form von Angst, eine Form von Wut immer wieder bevorzugen, weil sie wissen, viele Klicks geben viele Werbung, gibt viel Profit. Was gibt besonders viele Klicks? Angst, Hass, Spaltung, Wut. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir an der Stelle, und das ist dann auch eine Aufgabe, wo ich sogar nach Europa schaue, wo ich auf die Bundesebene schaue, wenn es um den Umgang mit, ich würde mittlerweile wirklich von Tech-Oligarchen sprechen, also Elon Musk, Mark Zuckerberg, die ja wirklich kommunikative Macht, finanzielle Macht und politische Macht miteinander vereinen wollen, dass wir hier von der Digitalsteuer bis zur Regulierung auch dieser Plattform viel, viel handlungsfähiger werden. Weil ich glaube, wir dürfen die Frage, wie in unserer Demokratie diskutiert wird, nicht solchen Typen wie Elon Musk überlassen.
Herr Wulff, Sie hatten es in Ihrer Keynote auch schon angesprochen und haben erwähnt, dass Sie auch mehrere Verfahren durch die Instanzen gegangen sind, wenn es darum ging, private Aufnahmen nach außen zu tragen. Nochmal auf die Umfrage der Körber-Stiftung zurückkommt. Wie groß ist Ihre Angst auch oder Ihre Sorge darum, dass sich nicht ausreichend kommunalpolitischer Nachwuchs findet vor solchen Hintergründen der zunehmenden Angriffe auf das Amt?
Frau Lank hat es, glaube ich, sehr gut beschrieben, dass die Konsequenz sein kann, dass die Hartgesottenen, die nichts was ausmacht, die so einen richtigen Panzer haben, dass die sich in der Politik vielleicht sogar wohlfühlen und sich ausbreiten und zartbeseitetere, sensiblere Menschen, Minderheitenvertreter im Grunde genommen das Weite suchen, weil sie sich dieser Mehrheit nicht mehr aussetzen wollen. Also man hat ja den Eindruck, dass zum Beispiel ein Donald Trump als Person das Netz richtig liebt und zwar nicht nur die Möglichkeiten, die er über Twitter hat, sich dort quasi zu verbreiten, sondern ja auch sich selber daran ergötzt, dass er selber Gegenstand von Hass und Häme im Netz ist. Also der lebt es ja sozusagen in ganzer Fülle und Form, diese neue digitale Gesellschaft mit den Manipulationsmöglichkeiten, den Lügen, den Unwahrheiten, den Behauptungen, dem Meinungswechsel heute so, morgen so, dass der da richtig sich dran ergötzt, also als sei das für ihn zugeschnitten. Und wenn ich mir vorstelle, es gibt eine Vermehrung der Trumps in der Politik in der Welt und es gibt eine Abnahme der Differenzierten, der Versöhnlichen, der Brückenbauer, der Vermittler, was das für eine Veränderung bedeutet, dass wir Experten brauchen, Spezialisten brauchen für bestimmte Themen, die aber wegen dieses Punktes vielleicht gerade sagen, wir wollen deswegen nicht so ein Betonpolitiker werden. Wie das, was das für Frauen bedeutet, was das für Anfänger bedeutet, für junge Leute. Ob wir denen dann sagen müssen, ich selber habe 90 Mentees in Deutschland, also junge Leute, die ich als Mentor betreue, aller Richtungen und aller Nationalitäten. Und wenn ich denen allen sagen muss, also ihr müsst jetzt erstmal so ein Resilienztraining machen, dann gehen die ja auch ganz viele Dinge verloren. Da verändern die sich ja auch. Das werden ja dann auch irgendwie andere Menschen. Und die Diskussion mit der Bevölkerung zu führen, das ist extrem wichtig. Und es ist nicht leicht zu lösen. Ein Weg ist dieser Digital Service Act der Europäischen Union. Ist vielleicht einer der zentralen Punkte, ob der Druck aus Amerika, wir erhöhen die Zölle, wir werden euch wirtschaftlich aushungern, wir werden euch unter Druck setzen. Wenn ihr das macht, wenn ihr unseren Zuckerberg, unseren Musk und so weiter Regeln unterwerft, die sind Regeln nicht zu unterwerfen. Die Tech-Milliardäre dürfen regellos immer reicher werden. Wenn das die Tendenz der Amerikaner ist und wir denen klein beigeben, dann haben wir eine Schlacht verloren, die vielleicht die wichtigste ist. Weil in 100 Jahren möglicherweise die Historiker schreiben werden, dass die Digitalisierung am Anfang einen Mordsdemokratisierungsschub bewirkt hat. Es gab 2011 ja die großen Demonstrationen in Kairo für die Demokratisierung und es gab in Kairo Eltern, die ihr Kind Facebook genannt haben. Heute werden die das bereuen, den Vornamen Facebook, weil heute werden solche Instrumente als Überwachungsinstrument genutzt. Aber es gab diese Euphorie und dann wurde es missbraucht, eher von Falschen. Und es könnte sein, dass in 100 Jahren geschrieben werden, der Untergang vieler Demokratien und die Untergrabung der Demokratiebewegung erfolgte über die Digitalisierung, über die sozialen Netzwerke. Und das wollen wir sicher alle gemeinsam verhindern. Insofern ist das eines der zentralsten Themen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben.
Herr Zweier, Sie hatten auch schon mit heftigen Anfeindungen zu tun. Das war 2022 nach einem Bundesliga-Spitzenspiel von Borussia Dortmund gegen Bayern München, wo Sie auch heftige Androhungen, unter anderem auch Morddrohungen erhalten haben. Auch an Sie deshalb nochmal die Frage zu dem Thema. Was haben Sie daraus für sich mitgenommen, beziehungsweise was können Sie auch weitergeben an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die von ähnlichen Situationen betroffen sind?
Tatsächlich ist es so, dass ich
in diese Rolle ja über Jahrzehnte reingewachsen bin, in die Rolle als Spitzenschiedsrichter. Das ist, unterscheidet uns sicherlich in der Aufgabe, dass wir grundsätzlich alle leben und sie dann aber sich irgendwann der Aufgabe stellen und dann da sind, ohne ein Leben lang darauf vorbereitet zu sein. Ich bin Schiedsrichter geworden mit 13 Jahren, hatte also auch zu dem Zeitpunkt 2022 schon über 12, 13 Jahre Erfahrung im Spitzenfußball in der Bundesliga und habe dann trotzdem Anfeindungen erlebt, die in der Schärfe und so weitgehend mit tatsächlich eingeworfenen Briefen bei mir zu Hause im Briefkasten zu Zeitpunkten, wo ich nicht wusste, dass meine Adresse überhaupt irgendwo bekannt war in den Kreisen, hatte ich zu tun und zu kämpfen. Und Herr Wulff sprach es an, dieser dicke Panzer ist manchmal sicherlich total wertvoll, wahrscheinlich im ersten Moment. Denkt man dann mal drüber nach und lässt die Sache ein bisschen an sich ran, ist es, glaube ich, ganz wichtig. Das war das, was ich in meinem Statement vermitteln wollte, Wege und Strategien zu finden. Für uns als Schiedsrichter ist es tatsächlich so, dass wir ja gewissermaßen einen Schutzraum empfinden, der ist das Fußballstadion, da setzen wir uns allem aus. Wenn wir dann aber rausgehen, ist es ein bisschen anders als bei Ihnen. Ich hatte vorhin schon ein nettes Gespräch und habe erfahren, wie schwierig es ist für Sie in Ihren Gemeinden, Kreisen, wo Sie tätig sind, sich überhaupt zu bewegen in der Rolle als Privatmensch und in Ihrer Arbeitsrolle nicht wahrgenommen zu werden. Und der Unterschied ist mir dann sehr deutlich geworden, habe ich mein Trikot an und bin auf dem Platz und im Stadion, bin ich freiwillig. Wir sagen unter uns immer, die Leute zahlen eben dann auch Eintritt, weil es für die eben auch ein Teil dessen ist, einen Schiedsrichter zu beschimpfen und anzugehen. Bin ich dann umgezogen und fahre nach Hause und bin dann am Bahnhof oder auch am Flughafen, sind die Begegnungen dann schon total abgekühlt, mit weniger Emotionen, mehr mit Interesse, unter Umständen sogar auch mit einer Anerkennung oder zumindest mit einer Offenheit für das, was man selbst dann dazu zu sagen hat. Tatsächlich ist es aber so, in diesem ganz konkreten Fall, der mir und meiner Familie sehr, sehr nahe gegangen ist, war es für mich unglaublich wichtig, offen damit umzugehen. Ich habe etwas getan, was eigentlich nicht mehr naturell ist. Bin dann nach reifer Überlegung in die Öffentlichkeit gegangen mit dem Thema, habe mich sportlich mal für eine Zeit zurückgezogen, habe tatsächlich mich ganz viel beratschlagt, auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen, vor der viele zurückschrecken, die für mich tatsächlich aber auch ein Gamechanger war in dem, was ich heute tun kann und wie ich heute damit umgehe, weil ich eben gelernt habe, Stärke abzuleiten, zu verstehen, dass die Menschen geschimpft haben, für sich ein Recht empfunden haben, geschimpft haben mit mir in meiner Rolle als Schiedsrichter, mich als Mensch aber tatsächlich nicht wirklich erreichen konnten, was sie zu Beginn getan haben, aber mit entsprechendem Nachdenken dann eben nicht geglückt ist. Und ich glaube, dass das ein Weg ist. Wir müssen sehr, sehr offen damit umgehen. Wir sollten nicht sagen, dass sowas nicht passiert und wir sollten auch nicht sagen, dass es uns nicht trifft, sondern wir sollten es annehmen, darüber reden und umwandeln und Wege finden. Tatsächlich ist aber auch nicht der Weg zu sagen, dass all diejenigen, die sich äußern, nicht hinnehmbar seien. Man sollte das nicht akzeptieren. Man sollte trotz allem aber auch immer die jeweilige Rolle verstehen und dann versuchen, ganz gestärkt damit umzugehen und auf die Menschen einzugehen.
Herr Brasch, ist das also die Tatsache, dass man als Bürgermeister, was Herr Zweier jetzt gerade auch angesprochen hat, ja immer der Bürgermeister ist, also seine Arbeitskleidung nicht ablegt, wenn man einkaufen geht? Sehen Sie das als Bereicherung oder ist das in manchen Situationen dann doch auch sehr hinderlich? Wie empfinden Sie das?
Kurzfassung, sehr tagesformabhängig. Ein Stück weit, wir kennen das nicht anders. Man ist unterwegs, man wird Bürgermeister, wenn man mit Menschen auch den Umgang pflegen möchte. Natürlich hat man auch mal einen schlechten Tag und möchte am liebsten keinen Menschen sehen. Aber eigentlich ist das unser Gemüt. Man kann uns in jeder Situation laufen lassen und wir fühlen uns in Menschenmengen wohl. Und auch wenn es mal kritische Anfragen gibt, glaube ich, hat keiner von uns ein echtes Thema damit. Aber es gibt Grenzen. Und ich musste innerlich sehr stark nicken, als Felix Zweier ausgeführt hat. Ich glaube, hier auch viele der Kolleginnen und Kollegen, denn wir kennen diese Situation und ich sag mal, gerade wenn diese Schwelle oder die Grenze zur Familie überschritten wird, wenn es dann wirklich ins Private geht, Einkaufskorb, ist wirklich eine Anekdote auch aus meinem Empfinden, aus meiner Erfahrung. Ich war frisch gewählt oder noch gar nicht mal im Amt und meine Frau ist einkaufen gegangen, Samstag Rewe. Und dann kam eine Bürgerin und hat sich wirklich vor den Wagen gestellt. Sie konnte nicht weiterfahren, hat erstmal reingeguckt, ja, wollte mal gucken, was die Bürgermeisterfamilie so einkauft. Fand meine Frau total übergriffig, hat sich tierisch drüber aufgeregt. Jeder von uns hätte es wahrscheinlich weggelächelt, aber das sind schon diese Kleinigkeiten. Und natürlich gibt es da auch schärfere Situationen. Und ich habe das für mich auch immer reflektiert aus meiner beruflichen Vergangenheit. Sie hatten es angesprochen. Ich habe als Polizeibeamter, Manuel Ostermann war gestern da, hat davon auch berichtet, ganz heftige Attacken erlebt, persönliche Verletzungen auch davon getragen, Kollegen, die verletzt wurden. Man wollte auf mich schießen, man wollte mich stechen, man wollte mir Flaschen sonst wohin schmeißen. Kühlschrank vom Dach war das Highlight, der vor den Füßen gelandet ist. Und du bist jedes Mal nach Hause gegangen, hast gedacht, wow, krasse Situation, abgeschüttelt und dann bist du in den Feierabend gegangen und dann war das in Ordnung. Mag auch mal anders ausgehen. Als Bürgermeister sind kleine Übergriffigkeiten sofort viel persönlicher. Das ist immer die Person. Natürlich sagen die Leute, das ist der Amtsträger und ich gehe jetzt auf ihn zu oder die Amtsträgerin, aber das ist bei euch nicht anders. Da geht's dann direkt an die Person Ricarda Lang. Ich glaube, da habe ich einen Unterschied rausgehört. Ja, es wird anders mit dir umgegangen und auch da fällt es manchmal einfach sehr schwer. Und ich merke, dass die meisten der Kolleginnen und Kollegen das vorher erahnen, was da so auf einen zukommt. Die wenigsten ein echtes Problem damit haben, im Privaten angesprochen zu werden. Aber auf Dauer ist das natürlich schon eine Belastung. Ja, je nach Konstellation bin ich in der Großstadt, Michi, will ich nicht jeder ansprechen, weil dich vielleicht auch nicht jeder kennt. In kleineren Gemeinden, hier sind Kollegen aus kleinen Gemeinden dabei, da kennst du jeden deiner Bürger mit Vornamen. Und ich glaube, da ist das mit eingekauft, da will das auch jeder. Das macht's auch aus. Am Ende ist das ein Stück weit Salz in der Suppe. Ja, solange wir den Anstand miteinander bewahren, solange es halt keine persönlichen Attacken oder Anfeindungen werden, ist das Berufsbeschreibung.
Darf ich ganz kurz, das ist exakt der Punkt, also diese Rolle, aus der ich rausschlüpfen kann. Jetzt kommt bei mir dazu, dass ich in Berlin geboren, aufgewachsen bin und hier auch sehr gerne lebe. Und die Stadt an sich ja eine gewisse Anonymität hergibt, nichtsdestotrotz. Und vielleicht auch das eine kleine Anekdote unweit von hier, also am Potsdamer Platz, als ich versehentlich tatsächlich bei Rot über die Ampel gegangen bin, fuhr ein Rollerfahrer vorbei und rief dann direkt gelbe Karte. Also schon in dem deutlichen Bewusstsein, wer da gerade über die Straße gegangen ist. Also das passiert auch. Aber mir hat es unglaublich geholfen zu verstehen, dass ich meine Aufgabe ausübe und in meinem Beruf damit leben muss. Ich muss das annehmen und muss das hinnehmen. Es ist mir aber auch geglückt, mich dann, wenn ich privat unterwegs bin, mit meiner Familie das abzugrenzen. Und die Menschen sprechen mich dann trotzdem an. Ich habe mir es aber zur Gewohnheit gemacht, dann sehr schnell und sehr deutlich zu sagen, ich bin jetzt privat hier und ich möchte das auch schützen. Und das ist mein Weg, tatsächlich auch beispielsweise im Urlaub, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, das relativ früh allen Menschen, denen ich da begegne, klar zu machen. Und ich merke auch, dass ich da viel, viel mehr Verständnis für bekomme, als ich selbst dachte. Also insofern ist es sicherlich ein Punkt, über den man immer drüber nachdenken kann und sollte. Gibt es Möglichkeiten, mich von meiner beruflichen Tätigkeit abzugrenzen, obwohl ich sowohl, wenn ich meinen Beruf ausübe, aber auch privat bin, öffentlich bekannt bin und auch angesprochen werde?
Ich würde ganz gerne jetzt nochmal zu einem dritten Thema kommen, das auch viel mit Zusammenhalt und Demokratie zu tun hat. Das ist auch immer wieder jetzt in den zwei Tagen natürlich angeklungen. Das ist das Thema der Handlungsfähigkeit des Staates. Die Kommunen sind ja die Orte, in denen das staatliche Handeln auch konkret wird, wo sich quasi zeigt, ob der Staat als handlungsfähig wahrgenommen wird. Die tatsächliche Lage ist so, auch das ist immer wieder angeklungen, dass sich viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen eben als sehr eingeschränkt handlungsfähig empfinden aufgrund der finanziellen Situation, der Aufgabenbelastung. Es gibt immer mehr Aufgaben vom Bund, die eben übergeworfen werden. Und auch das sind natürlich, Herr Wulff hat es ja auch schon in seiner Keynote angesprochen, immer wieder Gefahren für die Demokratie oder auch ja begünstigen den Vertrauensverlust am Ende. Da wüsste ich ganz gerne von Ihnen einmal auch, wie lässt sich auch dem entgegenwirken?
Ich halte das für wirklich dringend, dass eine Regierung, die in Berlin beginnt, am Anfang die richtigen Signale setzt und nicht sagt, wir machen das erstmal Kommission und lernen uns erstmal kennen und machen Klausurtagungen und warten erstmal ab, dann ist die Hälfte der Periode um, sondern mit dem Tag der Regierungsübernahme muss man loslegen. Und man darf nicht loslegen und sagen, alle müssen den Gürtel enger schnallen, nur wir nicht. Und alle sollen mehr belastet werden, nur bestimmte dürfen nicht mehr belastet werden. Damit ist man von Anfang an auf der Verliererstraße. Und ich kann das sagen, weil ich in einem Teil meines Lebens selber verantwortlicher Regierungschef war. Und die hier wahrscheinlich nur wenigen Niedersachsen, die können sich vielleicht vage noch daran erinnern. Ich habe mit der Amtsübernahme die Regierungspräsidenten entlassen und keine neuen ins Amt gebracht. Ich habe die Bezirksregierungen abgeschafft. Ich habe 128 Landesbehörden abgeschafft. Ich habe von 4.000 Landesvorschriften 2.000 innerhalb von 2 Jahren überflüssig gemacht. Und da gab es zu jeder Sache gab es Diskussionen, dass Taxis ockerfarben sein müssen. Wir haben gesagt, die können farblich sein, wie sie wollen. Ja, dann werden die Leute entführt mit Taxen, die wissen ja nicht mehr, was Taxen sind. Es hat sich kein Problem herausgestellt. Aber wir haben gesagt, Stehbäckereien, die können verkaufen am Stehtisch, die brauchen keine Toiletten vorhalten. Es wird sich eine Lösung finden für das Problem. Und es ist mir bis heute kein Problem bekannt geworden, dass irgendein Stehbäcker, der überlebt hat, wegen der Toiletten eben überleben konnte, weil er die nicht vorhalten musste, dass da irgendwie vors Haus gemacht wurde. Es finden sich Lösungen, ganz pragmatische Lösungen. Und diese Diskussion dann durchzustehen und unpopuläre Dinge durchzuziehen, wenn die Leute merken, alle sind betroffen, es trifft alle, es wird überall gemacht, aber es schafft wieder Handlungsfähigkeit. Das ist nach wie vor die Erwartung, die ich an die Bundespolitik habe. Dass man sagt, wenn wir den Anbau des Kanzleramts für 1 Milliarde fast, wird wahrscheinlich mehr kosten, wenn wir den nicht mehr stoppen können, dann bringen wir aber 2 Ministerien da unter, weil in dem vorhandenen Kanzleramt alle Leute unterkommen, weil wir viel mehr Homeoffice machen und weil wir in der Digitalisierung viel weniger Leute brauchen. Wir brauchen nicht mehr so viele Redenschreiber, weil ich heute im Grunde genommen mit KI ergänzt um das, was ich im Kopf habe, wunderbare Reden kriege, ohne dass da tagelang Leute mit sich befassen müssen. Es ist KI, gibt unglaubliche Möglichkeiten. Innerhalb der nächsten Jahre wird sich die Arbeitswelt kolossal verändern. Und viele Aufgaben in ihren Kommunalverwaltungen wird KI machen. An Dialogen, an Entscheidungsvorschlägen, an Vorlagen. Es wird uns dramatisch verändern, dass wenn die Politik dann vorangeht und sagt, wir wissen, dass es dramatisch verändert, also wird sich auch bei uns verändern und wir kommen mit weniger Leuten aus. Dann hätte man 2 Ministerien im Anbau des Kanzleramts unterbringen können und hätte 3 Ministerien weniger machen können. Und wenn da auf Bundesebene angefangen wird, weniger Minister, weniger Staatssekretäre, weniger Minister, weniger Regelungswust, weniger Normierungsgenauigkeit. Ich meine, das Heizungsgesetz, ja, das ist was für Liebhaber. Ich kenne wenig Liebhaber für Gesetze. Also die sind mir eher, also es ist einfach, der Frust der Menschen ist einfach berechtigt an Reglementierung, an Normierung, an Bürokratie. Und es bräuchte auch einen Handlungsspielraum der Verwaltung. Dann soll doch ein Verwaltungschef bestimmte Entscheidungen verantworten und trifft er sie. Und dann akzeptieren alle anderen, dass er sie getroffen hat. Der ist auch immerhin gewählt von den Bürgern. Und der muss sich vor den Bürgern vor Ort rechtfertigen. Also sich in aller Hinsicht abzusichern, in alle Richtungen, Haftungsverbünde, Rechtsstaatsfragen, Untreue. Es ist zum Teil völlig irre. Völlig irre. Also Bürgermeister müssen an alle möglichen Stellen, da treffen sie Leute, da können sie 10 Gespräche auf einmal erledigen, können sich einen Tag Arbeit sparen. Aber wenn sie da auftauchen, da war ein Eintrittsgeld von 20 Euro und sie können nicht nachweisen, dass sie die auch überwiesen haben, das ist völlig, es ist völlig überzogen. Und da muss irgendwann wieder in die andere Richtung, weil es ist 80 Jahre lang immer noch was draufgesattelt worden, immer noch eine Unklarheit beseitigt worden. Und irgendwann mal wieder Reset-Taste, sonst wird die populäre Position der Kettensäge immer weiter Raum greifen. Dass die Leute sagen, dann entlasst mal alle, dann fangen wir neu an, bauen wir von neu von unten auf. Das will keiner von uns, weil wir wissen, was das für Kollateralschäden hätte. Aber wir dürfen es auch nicht unterschätzen. Wir dürfen auch nicht sagen, ja, es geht nicht anders, muss so sein. Die Argumente, ich habe es in der Phase damals erlebt, es geht eine ganze Menge in diesem Land. Wir haben den Landtag von 181 auf 135 verkleinert. Da haben meine Abgeordneten ihre eigene Beendigung ihrer Karriere entschieden. Es war denen vielleicht nicht allen so klar. Jeder hat dann die Hoffnung, dass er bei den 131 ist. Aber wenn sie das alles auf Mal und schnell machen, dann geht eine ganze Menge. Und dieses Momentum, dieser Kairos, der ist in Berlin im Moment fast gerade verpasst. Also und dann immer nur zu sagen, jetzt 30. Juni. Also wenn man am 30. Juni Ergebnisse haben will, dann muss man eigentlich am 21., 22. Mai verdammt weit sein. Und da spürt man von außen, da ist irgendwas nicht so, wie wir das erwarten können als Bürgerinnen und Bürger. Und da müssen wir auch die Bürger verstehen. Und ja. Also im Moment ist es eigentlich, als Abgeordneter der Opposition muss es eigentlich im Moment ganz, müssen ein ganz glückliches Gefühl haben, so. Wir brauchen immer manche Reden nur einfach umzuschreiben, nur einen Namen auszutauschen, dann können sie die vorlesen im Parlament und die treffen es eigentlich. Und das ist eigentlich schlecht. Das ist für uns politische Gruppe, Parteien, Fraktionen, ist es schlecht. Wenn im Deutschen Bundestag eine Situation ist, dass dort Reden gehalten werden können, wo man nur den Namen des Kanzlers austauscht. Das ist nicht gut. Also wir müssen auch selber wirklich zu uns selbstkritisch sein. Nicht, Sie stellen das hoffentlich nicht ins soziale Netzwerk. Habe ich Pfingsten, dann kommt der Heilige Geist und erleuchtet mich aber richtig. Sondern ich glaube, Politikerinnen und Politiker müssen sich auch immer mal wieder daneben stellen. Und ich würde mir mehr wünschen, dass sie mehr sagen, was abgeschafft werden kann. Es gibt ein Papier, das mich begeistert. Das Papier des Bundeskanzlers Friedrich Merz mit allen 16 Ministerpräsidenten. 229 Vorschläge. Jeder davon ist super. Ob davon mehr als 9 in Gesetzesform gegossen werden, da bin ich skeptisch. Aber wenn davon 100 umgesetzt würden, also dass ein Antrag als genehmigt gilt, wenn er nicht nach 6 Monaten beschieden ist, dass ein Gebäude ersetzt werden kann, wo schon eine Genehmigung vorlag. Heute ist es so, wenn Sie ein Amt haben und wollen da wieder ein Amt hinsetzen an dieselbe Stelle, müssen Sie wieder 4 Vegetationsperioden die Auswirkung auf Fledermäuse und so untersuchen. Aber da, wo ein Gebäude stand, haben sich in der Regel, es sei denn, es wurde völlig verwahrlost, auch gar keine Fledermäuse angesiedelt. Trotzdem haben sie eben diese Jahre, diese Brückenbauten, 5 Jahre, 7 Jahre, 13 Jahre. Und dann, ich war jetzt wieder in China, das wollen wir nicht, wie es da ist, natürlich nicht. Wir wollen natürlich Beteiligungsverfahren, dass die Brücke nicht über unser Grundstück führt und wir das nur 4 Wochen vorher erfahren. Aber das dazwischen, was geht, zwischen China und Deutschland heute, das muss uns klar sein. Und was vor Ort los ist, wenn einer was bauen will, wer da alles mitredet und Archäologen machen noch Grabungen. Und bei mir haben sie ein Wildschweinskelett gefunden, das hätte ich ihnen vorher sagen können. Aber die haben da wirklich wochenlang den Bau stillgelegt und es hat auch viel Geld gekostet. Mich hat es gekostet. Und als ich es von der Steuer absetzen wollte, hieß es, Leute wie Sie können es nicht absetzen, weil es bei denen keine außergewöhnliche Belastung ist, weil die sowieso viel zu viel verdienen. Das ist dann sozusagen etwas, was den Bürger schon sehr in seiner Rechtsstaatlichkeit, Anerkennung von Justiz und Verwaltung nervlich fordert. Und das müssen wir, glaube ich, und da können Bürgermeister, die dürfen nicht sagen, es ist eh nicht zu ändern, sondern die müssen zusammensitzen, in diesem Netzwerk aufschreiben und sagen, wir wollen, dass uns da wieder mehr Handlungsspielraum gegeben wird. Und dann auch abfragen, wann ist das umgesetzt. Also ich möchte Ihnen eigentlich Mut machen, das Ganze nicht als Dickicht unveränderbar zu sehen, sondern als ein veränderbares Dickicht. Also nicht die Heckenschere, aber die Rosenschere. Sie wissen, wie das mit dem Rosenstrauß zu Hause ist. Wenn Sie den jedes Jahr gut schneiden, haben Sie schönere Rosen, als wenn Sie den jahrelang verkommen lassen. Und so ist unsere Reglementierung jahrelang im Grunde genommen in eine Richtung gelaufen und nicht genug in die andere Richtung. Das will ich eigentlich nochmal so als Wunsch an Sie sagen. Dass es so ein Netzwerk gibt, ist ein Glücksfall, dass Sie sich da auch ransetzen.
Ja, Frau Lang, was sind denn Ihre Appelle auch, um aus der Opposition heraus, um die Kommunen handlungsfähiger zu gestalten?
Wir sprechen ja gerade viel über Spaltung und wir haben auf jeden Fall auch eine Zunahme der Spaltung. Aber es ist interessant, und das ist auch anders, als es zum Beispiel in Ländern wie den USA ist, dass es immer noch sehr, sehr vieles gibt, worauf man sich in Deutschland einigen kann. Also, dass es eine funktionierende Bahn geben soll, dass die Schulen gut ausgebaut werden sollen, dass die Innenortskerne lebendig gehalten werden sollen. Und das Problem ist, wenn dann der Bürger genau da ein Interesse hat, dann trifft er seinen Bürgermeister, der hat das Interesse auch, und trotzdem kann man nichts machen. Das ist natürlich die ultimative Erfahrung von Ohnmacht. Und ich glaube auch, wir reden sehr allgemein darüber, sind die Bürger reformbereit, ja oder nein? Das ist ja kein psychologischer Naturzustand, an dem man nichts ändern kann. Sondern ich glaube, es ist schon, viele Leute gerade wissen, dass sich vieles verändern muss. Es braucht dabei aber ein Ziel. Und das Ziel sollte nicht nur, wir müssen unsere Haushaltslöcher stopfen, damit diese Regierung irgendwie zusammenbleiben kann. Es muss gerecht zugehen, also es geht um eine gerechte Lastenverteilung und es braucht eine Empathie für die Lebenssituationen, die man regelt, die man ändert und auch für die Menschen, die ja doch oft von Reformen stärker betroffen sind, als das vielleicht wir Bundestagsabgeordnete sind. Aber dann gibt es eigentlich eine große Bereitschaft zur Veränderung. Dafür muss aber diese Handlungsfähigkeit vor Ort gegeben sein. Da sehe ich 2 Punkte als bestimmt. Das eine sind die Finanzen. Und es gab ja die Tendenz innerhalb der letzten Jahre, und dann nämlich meine Partei und mich gar nicht außen vor, dass immer, wenn man so ein Thema hatte, das man nicht ganz regeln kann auf Bundesebene, wo man aber eigentlich zeigen will, wir kümmern uns drum, wir sind für Gleichberechtigung und für gute Betreuung von Kindern, dann macht man Rechtsanspruch. Jetzt macht man Rechtsanspruch für die Betreuung von Kita-Kindern, danach kommt dann der Rechtsanspruch für die Betreuung von Grundschulkindern. Das Problem ist halt, wenn Sie vor Ort weder das Personal noch das Geld haben, um eins von beiden umzusetzen, ne, dann sorgt das ja nicht dafür, dass die Bürger das Gefühl haben, geil, die machen viel für Gleichberechtigung und frühkindliche Bildung, sondern nichts ist frustrierender, als keinen Kita-Platz zu finden, außer einen Rechtsanspruch, einen Kita-Platz zu haben und keinen Kita-Platz zu finden. Ne? Und da müssten wir schon aus meiner Sicht das Bestellerprinzip auf baden-württembergischer Ebene, sind wir da jetzt auf Landesebene einen Schritt vorangegangen in diese Richtung. Also wer bestellt, der bezahlt auch. Das müsste eigentlich auch bundesweit eingeführt werden. Würde natürlich auch bedeuten, dass man weniger bestellen kann. Also das wäre natürlich, ne, die Konsequenz daraus, weil warum wird das gerade oft an die Kommunen gegeben, weil der Bund jetzt auch nicht unfassbar viel Geld hat. Und das Zweite ist dieses ganze Thema mit Überregulierung, wo Sie gerade schon viel dazu gesagt haben. Und ich bin niemand, der einstimmt in so ein Lied von die Bürokratie als solches ist nur böse. Wir haben vorher gesprochen über eine ganz andere Kräfte in dieser Welt, die eine Welt vollkommen ohne Regeln, zumindest für die Reichsten, ne, haben wollen und nicht eine Stärke des Rechts, sondern Recht des Stärkeren. Und natürlich können Regeln und auch Bürokratie Willkür vorgreifen, auch Korruption vorgreifen. Und an vielen Stellen entstehen die auch nicht, weil jemand, ich weiß, das ist manchmal das Bild, das man über die Bundespolitik hat, aber es ist wirklich nicht so, dass da nachts Leute am Schreibtisch sitzen, sich denken, geil, ich habe richtig Bock auf neue Bürokratie, lass mal welche einführen. Sondern natürlich stecken oft gute Gedanken dahinter. Das Problem ist halt, wenn ich so viele gute Gedanken habe, dass ich keinen einzigen davon mehr umsetzen kann, dann ist halt auch niemand geholfen. Und ich glaube, da müssen wir schon in eine kritische Aufgabenkritik einsteigen und Prioritäten setzen. Also wenn ich sage, bestimmte Dinge sind für mich weiterhin wichtig, dann muss ich an anderen Stellen Abstriche machen. Und ich glaube, diese Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, die haben wir verlernt, heißt aber auch, letzter Punkt, dass wir die Bevölkerung dabei in die Verantwortung nehmen müssen. Denn ich habe oft die Erfahrung, dass das Schimpfen auf Bürokratie sehr groß ist, wenn es um einen selbst geht. Und gleichzeitig der Wunsch nach Einzelfallgerechtigkeit auch sehr groß ist, wenn es um einen selbst geht. Also ich habe Bürger bei mir in der Bürgersprechstunde sitzen, die ersten 15 Minuten erzählen die mir, Frau Lang, dieser Bürokratiewahnsinn, das geht alles überhaupt nicht mehr, Irrsinn, alles weg damit. Und danach zu sagen, ach übrigens, mein Nachbar, der hat diesen Baum gebaut, der geht leicht in mein Grundstück über, das stört mich, können Sie da nicht was machen, kann man das nicht verbieten? Ne? Und das ist natürlich eine gewisse Schizophrenie, die wir an dieser Stelle haben. Ich bin bei Ihnen, die Politik muss vorangehen. Also wenn wir es selbst nicht auf die Reihe bekommen, zu zeigen, dass es anders geht, wie soll es dann bei den Bürgern gehen? Aber es braucht auch insgesamt, glaube ich, da ein Mentalitätswechsel, der stärker auf Prioritäten und Pragmatismus setzt, sich deshalb von dem Anspruch der absoluten Einzelfallgerechtigkeit auch verabschieden muss.
Ja, wir haben zwar etwas später angefangen, bewegen uns jetzt aber auch schon so langsam Richtung Ende, so dass ich Sie jetzt alle einmal um ein kurzes Abschlussstatement, um eine Einschätzung bitten würde, und zwar: Sagen Sie mir einen Wunsch, den Sie haben, damit das Thema, über das wir sprechen, Demokratie und Zusammenhalt, in Zukunft wieder mehr an Gewicht bekommt. Sie hatten in Ihrer Keynote ja auch schon das Thema zum Beispiel Empathie angesprochen. Was wäre da etwas, worauf Sie Wert legen würden?
Also mein Wunsch wäre, dass Sie das Thema Zukunft, alle Sachen mit Z, Zivilcourage, Zeit, Zuhören, dass Sie dem große Bedeutung messen, aber vor allem über Zukunft reden. Mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde, in der Stadt. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir sein? Was wollen wir machen? Es ist einfach ein Mangel in unserem Land, über die Zukunft zu reden, eine positive Zukunftserzählung zu entfalten. Und es sind einfach zu viele im Land unterwegs, die so rumlaufen, als rette sich wer kann und jeder muss noch das Zeitige segnen, irgendwie noch sich was sichern. Es ginge eh den Bech runter. Und deswegen Zukunft, das wäre mein Wunsch, dass Sie das machen. Und als alter Mann sage ich Ihnen, später werden Sie feststellen, dass Sie wahnsinnig viel zurückbekommen haben und zurückbekommen für das, was Sie jetzt erlitten haben. Also aufs Leben hin gleicht sich vieles aus. Später werden Sie Also das Jahrzehnt von 60 bis 70 ist das glücklichste Lebensjahrzehnt, ist wissenschaftlich jetzt bewiesen, weil man sich nichts mehr beweisen muss, anderen nichts mehr beweisen muss und ernten kann, was man gesät hat. Und sie laufen dann durch ihre Gemeinde und sagen, die Sanierung vom Feuerwehrhaus, die habe ich veranlasst und den Sportplatz habe ich saniert und die Umkleidekabinen der Jungs habe ich organisiert. Und dann laufen sie rum, sind sie ein glücklicher Mensch. Und jetzt werden sie manches erleiden, vor allem mit ihren Gemeinderäten und mit den Mehrheiten und das immer zu haben und die zu informieren und mitzunehmen. Aber das wollte ich ihnen mitgeben, dass sie einfach fröhlich von Berlin nach Hause fahren können, mit diesen grundlegenden Erkenntnissen der Alten an die Jungen sozusagen.
Holland. Es erfreut mich, da habe ich noch 30 Jahre vor mir, bis ich glücklich bin. Ich würde tatsächlich noch, nein, keine Angst, mir geht's ganz gut. Ich will hier keinen. Ich glaube, Horst Seehofer hat vor einer Woche bei der Verabschiedung von Ludwig Kretschmann hier gesagt, er will kein Mitleid erhaschen. Das möchte ich auch nicht. Ich würde ein Z-Wort tatsächlich noch dazustellen, und das ist die Zuversicht. Und zwar nicht als so ein naives, wird schon irgendwie alles gut werden. Die Leute haben keinen Bock auf Schönmalerei, die komplett entkoppelt ist von der Realität. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich gerade manchmal sowohl in die Spalten bei Social Media schaue, aber auch in die Presse schaue und mir politische Debatten anhöre, es ist eine wahnsinnige Untergangsstimmung. Es ist eine Stimmung, die unglaublich stark nur geprägt ist von alles wird immer schlimmer, alles wird immer furchtbarer und die dadurch auch ganz stark angstgetrieben ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wir als demokratische Parteien stehen so ein bisschen vor dieser Schlange AfD wie das Kaninchen vor der Schlange und sind dann getrieben und alles wird nur noch hergeleitet über das hilft den Rechten, nein, das hilft den Rechten, das dürfen wir nicht machen, das müssen wir machen, weil das hilft den Rechten. Und da bleibt ja wenig Raum für eigene Gestaltung, für eigene Ideen, auch wenig Raum für Zukunft. Und deshalb ein bisschen weniger Kaninchen vor der Schlange, ein bisschen mehr Mut und am Ende auch eine Zuversicht auf das, was wir stolz sein können in diesem Land, was wir noch schaffen können. Weil ich glaube, von Angst und Untergang profitieren am Ende nur die, die halt nichts anderes zu bieten haben aus Angst.
Herr Zweier, was würden Sie den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mitgeben und was wäre auch Ihr Wunsch?
Ich bin ganz beschämt und fühle mich auch nicht so wohl in der Rolle, dass das Z so in den Mittelpunkt gerückt wird. Das ist etwas, ja, was jetzt so mit sich bringt. Tatsächlich bin ich total dankbar für diese Begegnung hier. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was ich hier erlebe, auch von dem, mit dem ich mich hier konfrontiert sehe. Ich finde, dass es Verbindungen gibt, die haben sich deutlich rausgestellt. Ich glaube, dass wir alle, jeder in seiner Rolle und Funktion immer auch von anderen lernen kann. Insofern ist so ein Austausch, auch wenn er im ersten Moment nicht so ganz naheliegend wirkt, unglaublich wertvoll, hoffe ich jedenfalls. Ich wünsche Ihnen und hoffe, dass Sie stark bleiben können. Und ich wünsche Ihnen sehr, einfach weil ich persönlich davon profitiert habe, dass es jedem gelingt, sich in seiner Rolle zu sehen und auch stolz darauf zu sein und dankbar dafür, dass wir so privilegierte Jobs ausüben können, dass jeder von Ihnen für sich die Rolle gefunden hat, die er gerne ausüben möchte. Und das ist oft schwer, aber auch häufig sehr, sehr schön. Und ich kann mich Herrn Wulff anschließen. Ich glaube, wenn man später mal auf das zurückblickt, was man da eigentlich geleistet hat, dann wird einem der Umfang erst wirklich bewusst. Und insofern lohnt es sich total. Ich bin sehr dankbar, dass Menschen wie Sie sich engagieren in ihrer Tätigkeit. Ich werde sehr, sehr gut bezahlt und habe mir das ausgesucht und bin da auch, glaube ich, in einer anderen Ebene, wie ich es hier dann heute auch festgestellt habe, wenn gleich Parallelen sich auftun. Aber bleiben Sie stark und bleiben Sie für uns da und gehen Sie einfach positiv ran an die Dinge, auch wenn sie manchmal schwer sind.
Herr Brasch, Ihr abschließendes Statement.
Es wurde ja nach Wünschen gefragt oder nach einem Wunsch. Ich erlaube mir jetzt einfach abschließend zwei Wünsche auszusprechen. Der erste Wunsch nimmt nochmal Bezug auf das Gesagte. Wo kommen wir wieder zu mehr Handlungsfähigkeit, insbesondere auf der kommunalen Ebene? Und da bin ich überzeugt, dass das Schlagwort Vertrauen heißen muss. Wir haben heute über Empathie gesprochen, die wir in allen Belangen brauchen. Vertrauen brauchen wir zwischen unseren politischen Ebenen. Vertrauen brauchen wir auch in unsere Bürgerschaft. Ich glaube, die Demokraten und die Guten sind noch immer in der deutlichen Überzahl. Und wir müssen den Menschen aber auch zu Wirksamkeit verhelfen. Wir müssen denen die Verantwortung tragen, zu Wirksamkeit verhelfen. Weil es fühlt sich teilweise so an, dass wir nur noch verwalten können und gucken, wie wir das, was uns so ein bisschen zwischen den Fingern gerade zerrinnt, noch zusammenhalten. Und das, ja, lässt den einen oder anderen dann auch auf der Strecke bleiben. Das besorgt uns als Netzwerk junger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, denn hier sitzen hochmotivierte, ja, die am Ende auch die Zukunft unserer kommunalen Ebene darstellen werden, die das hoffentlich noch viele, viele Jahre machen. Dann komme ich zu meinem zweiten Wunsch, und das ist, dass wir es schaffen, innerhalb unseres Netzwerks mit den vielen Engagierten, ja, dieses Format nicht nur weiter zu leben, sondern weiter zu entwickeln, uns eine große Stimme zu geben, auf die jeweiligen Ebenen einzuwirken, das Ganze gerne partnerschaftlich und kollegial.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Diese Diskussion hat gezeigt, dass Demokratie vom Streit lebt, aber ebenso vom Respekt, Kompromissfähigkeit und von Zusammenhalt.
In der nächsten Sonderfolge wechseln wir das Thema und richten den Blick auf Staatsmodernisierung und Digitalisierung. Dort hören wir zunächst die Keynote von Dr. Katrin Leonhard, Vorsitzende der Sächsischen Aufbaubank. Bis zum nächsten Mal.